my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Lernen, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.
Willkommen zu Fokus Südwest, dem Nachrichten- und Infomagazin Freier Radios aus dem Südwesten mit der Ausgabe vom Donnerstag, den 11. Juni. Dafür verantwortlich ist Fabian von Radio Dreieckland mit folgenden Themen. Die Flüchtlingspolitik in Baden-Württemberg, sie wird uns befassen. Ebenfalls geht es um die Razzia gegen das linke Zentrum in Freiburg, um die Wohnungspolitik und anschließend noch ein Interview zum Datenschutz. Baden-Württemberg hat seit 2013 864 syrische Kontingentflüchtlinge aufgenommen. Dies geht aus der Antwort des Innenministeriums auf eine aktuelle Anfrage der CDU hervor. Allerdings bleibt es dabei, die Angehörigen syrischer Bürgerkriegsflüchtlinge, die im Rahmen des Landesaufnahmeprogramms aufgenommen werden, müssen für die aufgenommenen Personen sämtliche Kosten tragen. Eine Vereinbarung der Innenministerkonferenz, dass der Staat die Krankenkosten übernehmen kann, wird in Baden-Württemberg nicht umgesetzt. Sogar die CDU bemängelt. Nach Presseberichten haben nur wenige der Flüchtlinge eine sozialversicherungspflichtige Stelle gefunden. Die meisten seien daher weder im System der Krankenversicherung noch erhalten sie öffentliche Fürsorge. Dies führe für die Aufnahmefamilien zu großen Belastungen, die im Zeitverlauf an eine kritische Grenze gelangt seien. Razzia im linken Zentrum Freiburg. Dutzende Beamtinnen durchsuchten am Montag, den 8. Juni, das linke Zentrum Adelante in Freiburg. In der Nacht zuvor hat es einen Farbangriff auf das Hotel zum Schiff in Freiburg-St. Georgen gegeben. Im Hotel sollte am Montagabend eine Veranstaltung der AfD mit Parteisprecher Bernd Lucke stattfinden. Aufgrund des Angriffs entschloss sich das Hotel, die AfD kurzfristig auszuladen. Die Polizei versuchte nun, einen Zusammenhang zwischen dem Farbanschlag und dem linken Zentrum zu konstruieren. Bei der Durchsuchung waren Laptops, Computer und Wandmalfarben beschlagnahmt worden. Laut dem polizeilichen Durchsuchungsbeschluss war der Grund für die Durchsuchung des linken Zentrums Aufrufe des offenen Antifa-Treffens Freiburg und Region und der antifaschistischen Linken Freiburg, die Veranstaltung der AfD zu stören. Die genannten Gruppen hatten in der Vergangenheit regelmäßig dazu aufgerufen, sich der AfD entgegenzustellen. Im RDL-Interview wurde ein Litz-Aktivist nach den Vorwürfen gegen das Litz gefragt.
Nun, dem Litz selber wird erstmal gar nichts vorgeworfen, sondern Durchsuchungsbefehle lauten erstmal auf unbekannt. Und die Gründe für diese Durchsuchungsbefehle oder die Begründung dafür ist, dass eben einige Tage bevor der geplanten AfD-Veranstaltung, unter anderem das offene Antifa-Treffen Freiburg und die antifaschistische Linke Freiburg dazu aufgerufen haben, eben gegen diese Veranstaltung zu protestieren, dorthin zu gehen. Und nun wird dort das Konstrukt aufgebaut, dass dieser Aufruf, der einige Tage vorher gekommen ist, dann wohl in Zusammenhang stehen muss, auch mit dem Farbangriff. Weiter wird das nicht begründet, es wird nur soweit begründet, dass damit zu rechnen ist, dass in den Räumlichkeiten des linken Zentrums, in denen sich eben auch die genannten Gruppen treffen, deshalb Beweismaterial aufzufinden wäre.
Mhm. Wer gibt denn seinen Namen für sowas her? Was für ein Richter am Amtsgericht ist denn das?
Ja, das ist der Richter Petersen, der diesen Durchsuchungsbeschluss unterzeichnet hat und das halte ich schon für relativ skandalös aufgrund einer solchen grundlegenden Durchsuchungsbeschluss gegen ein komplettes linkes Zentrum, in dem sich ja diverse andere Gruppierungen auch noch treffen, zu unterzeichnen.
Ja, und dann eine Beschlagnahmeaktion zu machen, wo man dann versuchen wird, jetzt auszuwerten, wer wie, was, wo, wann, mit wem kommuniziert. Das, was sonst alles der NSE ja über die Kommunikationsmittel und Abhörpraktiken macht. Und der BND soll man ja an dem Moment nicht vergessen, weil die Auslandsverbindung ja sowieso bei den IP-Verbindungen sind. Also Richter Petersen hat diesen Beschluss gemacht. Ich gehe mal davon aus, dass die Betreiber des Litz oder die Mieter des Litz oder diejenigen, gegen den Beschlagnahmeaktionen stattgefunden haben, schon am Tag selbst, aber auch jetzt, dagegen Widerspruch eingelegt haben.
Ja, wir sind da selbstverständlich mit Anwälten in Kontakt und wir werden da, wir müssen das jetzt natürlich erstmal prüfen. Es ist jetzt auch alles ein bisschen frisch, müssen uns da ein bisschen organisieren und besprechen, aber wir werden da sicherlich auch in irgendeiner Form rechtlich gegen vorgehen, weil es ist wirklich der abstruseste Durchsuchungsbeschluss, der mir jemals untergekommen ist, auch in vielen Jahren politischem Aktivismus.
Du sagst, ihr sortiert jetzt, Anwälte sind beauftragt, auch das, was da beschlagnahmt ist, herauszuholen. Es wird wahrscheinlich nicht so ausgehen, wie es seinerzeit bei dem Anschlag auf die Gartenstraße ausgegangen ist, dass dann da zwar Beweismittel gesichert worden sind, aber nicht ausgewertet worden sind, sondern man dürfte wohl davon ausgehen, dass die jetzt schon in der Auswertung
vorliegen. Man darf davon ausgehen, dass die Beweismittel auch auswerten werden. Also sie haben laut Durchsuchungsbeschluss eben vor allem nach Farbe gesucht, nach Farbbehältnissen, nach Farbanhaftungen an Kleidung und an den Räumlichkeiten und eben außerdem nach IT-Geräten und nach Dingen, über die eben dieses Bekennerschreiben, das es ja nach diesem Anschlag gab, veröffentlicht worden sein soll. Das war wonach sie gesucht haben und haben dementsprechend eben auch Computer beschlagnahmt werden, wie das in einem linken Zentrum nun mal üblich ist, höchstwahrscheinlich auch irgendwelche Farbe da drin gefunden haben. Man muss ja auch seine Transparente malen.
Aber ja, die werden wahrscheinlich selbst den Aufruf zu den Protesten da drin gefunden
haben. Den werden sie da möglicherweise auch drin gefunden haben, was aber jetzt alles ja nicht sonderlich überraschend ist.
Das wäre alles nicht sonderlich überraschend, aber dient für gute Konstrukte auf jeden Fall und der politischen Orientierung der entsprechenden Staatsschutzabteilung hier in Freiburg.
Am Montagabend dann demonstrierten etwa 150 Menschen aus unterschiedlichen Spektren der Linken gegen die Razzia im linken Zentrum. Motto: Gemeint sind wir alle, wir lassen uns nicht einschüchtern. Auch in Mainz sollte am Mittwoch ein Vortrag von Bernd Lucke stattfinden. Die Polizei hatte aber auf die Ereignisse in Freiburg verwiesen und vor Gewalttätigkeiten gewarnt. Auch in Mainz wurde der AfD daraufhin abgesagt. Mit einem Spitzengespräch wird an diesem Donnerstag der Flüchtlingsgipfel vorbereitet, der am 18. Juni mit Teilen der Bundesregierung und den Landesinnenministern stattfinden soll. Im Vorfeld hatte Innenminister de Maizière klargemacht, was die wichtigsten Ziele der Regierung sind: differenzieren zwischen Flüchtlingen, die bleiben dürfen, und solchen, die kein Asyl erhalten. Letztere sollen erst gar nicht auf Kommunen verteilt werden, sondern bis zu ihrer Abschiebung in Erstaufnahmezentren bleiben. Bisher wurden neu ankommende Flüchtlinge in Baden-Württemberg in der Landeserstaufnahmestelle in Karlsruhe und deren Außenstellen gesammelt. Nun kommen mindestens 5 weitere solcher Standorte dazu. Wir haben Marei Pelzer von Pro Asyl gefragt, was der Innenminister damit meint, wenn er fordert, zwischen verschiedenen Flüchtlingen zu differenzieren.
Hier verfolgt der Innenminister eine politische Linie, die schon lange die seine ist, nämlich Flüchtlinge aufzuteilen in bestimmte Gruppen. Die einen, die man als verfolgt ansieht, und die anderen pauschal als unverfolgt. Und das sind die Staatsangehörigen, die aus den Westbalkanstaaten nach Deutschland fliehen. Das ist eine Vorwegnahme der Asylprüfung, die mit einem rechtsstaatlichen Verfahren eigentlich nichts zu tun hat. Das ist wirklich sehr, sehr traurig, dass hier ein Zwei-Klassen-Prinzip geschaffen wird und jetzt auch noch Internierungslager für bestimmte Gruppen von Flüchtlingen hier geschaffen werden sollen. Also in wenigen Bundesländern diese Lager speziell für diese Gruppen. Das ist sehr diskriminierend. Es ist von den Bedingungen her wird das sehr problematisch sein. Die Leute werden da lange in diesen Massenunterkünften sein bis zur Abschiebung, also relativ lange vergleichsweise zu den Aufenthalten, die andere Flüchtlingsgruppen in den Erstaufnahmeeinrichtungen haben. All das stellt eine äußerst diskriminierende Praxis dar und verkennt, dass viele der Betroffenen ja durchaus auch Gründe haben, die sie in den Asylverfahren vortragen, Gründe, warum sie hier Schutz begehren. Wenn nicht alle natürlich, aber man sollte das nicht im Vorhinein, bevor eine Prüfung überhaupt stattgefunden hat, hier pauschal so bewerten. Das hat mit einem individuellen Asylverfahren nichts gemein.
Der Presse gegenüber äußert de Maizière ja lediglich, das ist schon einiges, aber er sagt erst einmal, dass Flüchtlinge aus den Westbalkanstaaten so lange in Erstaufnahmezentren bleiben sollen, bis sie dann abgeschoben werden. Noch nicht explizit die Rede ist da von gesonderten Unterbringungen, gesonderten Erstaufnahmezentren. Sie haben es jetzt gerade schon angesprochen und Pro Asyl spricht auch in seiner Pressemitteilung von der Möglichkeit von Sonderlagern, speziell für Menschen aus Westbalkanstaaten, also sprich meistens für Roma. Gibt es denn da konkrete Anzeichen dafür, dass diese Pläne genau so ausgestaltet werden?
Also die Details sind auch uns noch nicht bekannt. Klar ist, dass wenige Bundesländer speziell diese Gruppen dann auch bekommen sollen und da die Unterbringung organisieren sollen. Also ist schon sehr stark damit zu rechnen, dass das dann auch spezielle Orte sein werden und sich da die Betroffenen in großen Gruppen wiederfinden werden. Also wie gesagt, die Details kennen wir jetzt auch noch nicht, aber es ist schon damit zu rechnen, dass das eine eher ja unmenschliche und ja auch von den Lebensbedingungen her unverträgliche Situation für die Betroffenen sein wird.
Ist schon bekannt, welche Länder das sein werden, die vor allem Flüchtlinge aus den Balkanstaaten aufnehmen sollen?
Nee, also öffentlich ist das noch nicht bekannt.
Das sagt Marei Pelzer von Pro Asyl. Mit einer Stimme Mehrheit hat der Freiburger Gemeinderat Ende Mai beschlossen, dass bei zukünftigen Bauprojekten eine 50%-Quote von gefördertem Mietwohnungsbau gelten soll. Diesem Eingriff in den Markt zugestimmt hat sogar die FDP, die doch eigentlich fest an die unsichtbare Hand des Marktes glauben sollte. Sie stimmte für das Mehr an sozial gebundenen Wohnraum. Die Freiburger Grünen hingegen stimmten zusammen mit der CDU dagegen. Im Anschluss an die Entscheidung wurde massiv Stimmung gegen den Gemeinderatsbeschluss gemacht. Ein Bauverhinderungsantrag sei das, meinte der Baubürgermeister. Oberbürgermeister Dieter Salomon fragte, wie soll ich einen privaten Investor dazu bringen, geförderten Mietwohnungsbau zu machen, wo der sich doch nicht rentiert? Was andere Akteure wie das Mietshäuser-Syndikat zum Beschluss sagen, das wollten wir von Stefan Rost vom Bauverein Wem gehört die Stadt aus dem Mietshäuser-Syndikat wissen.
Also wir finden das natürlich große Klasse, dass statt der bisherigen Regelung, die 30% Mietwohnung vorsah und zwar hälftig geförderten und frei finanzierten Mietwohnungsbau, dass da jetzt eben 50% geförderter sein soll. Das ist fast eine Verdreifachung der bisherigen Quote an geförderten Mietwohnungsbau. Das ist eine schöne Sache. Es gibt natürlich Probleme mit dieser Quotierung generell und mit dem Förderprogramm. Mein erster Reflex war halt zu sagen, das ist ja mal wieder typisch. Die Investoren wollen natürlich nicht bauen. Das ist ja genau das, was auch seit Jahren kolportiert wird. Es sei nicht wirtschaftlich und deswegen würde es sich kein Investor finden. Tatsache ist, dass im Baugebiet Gutleutmatten, wo eben auch Bindungen sind, bis zu 50% geförderter Mietwohnungsbau, dass sich da durchaus Investoren beworben haben, die das so verwirklichen wollen. Beworben hatten sich auch das Drei-Häuser-Projekt für drei Projekte, die auch einen Zuschlag bekommen haben und jetzt knapp 50 Mietwohnungen errichten werden, eben 70% im geförderten Mietwohnungsbau. Und jetzt fängt halt das Problem an. Wir hatten ein massives Problem, überhaupt einen Antrag stellen zu können, weil gesagt wurde, das ist überhaupt nicht für eben Neulinge ohne Bonität am Markt bestimmt, für neue Unternehmen. Und dann gab es so zwei
verschiedene. Nicht bestimmt, das ist jetzt das Landeswohnungsbauprogramm des Landes.
Und dann gab es noch mehrere, es gibt irgendwie drei große Pferdefüße und zwei treffen eigentlich auch auf normale Investoren zu. Das muss man mal sagen. Das ist durchaus nicht so, dass es so glatt geht. Und ich setze mal voraus, dass die natürlich auch diese ganzen Formulare ausfüllen. Und auf den ersten Blick ist das eben eine sehr gute Förderung. Man kann sagen, man kriegt bis zu 3.000 Euro kann das Projekt, also Kosten 3.000 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche. Damit kommt man fast hin. Wir kommen bei unseren nicht so ganz hin. Es wird dann auch nochmal 200 Euro mehr sein. Aber im Großen und Ganzen kommt man hin und man hat die traumhafte Bedingung von 0% Zins und nur 2% Tilgung für 3/4 der Summe. Das ist gegenüber früheren Programmen ist es unschlagbar wenig. Man hat dann allerdings die Bindung und da ist für Investoren durchaus die Überlegung üblich zu sagen, Moment mal, am Kapitalmarkt kriege ich es mit einer erstrangigen Hypothek auch für 1,5%. Warum soll ich mir da die Bindung ans Bein binden? Aber man kann nicht sagen, dass das vom Ansatz her unwirtschaftlich ist. Das ist es nicht. Und jetzt komme ich zu den Pferdefüßen. Es ist nämlich genau das Gegenteil von dem. Es ist so wirtschaftlich, dass die Auflage der EU das verbietet. Und das ist das Paradoxe an den Randbedingungen. Man macht dann einen schönen Finanzierungsplan. Der kommt von Anfang an 0 auf 0 raus. Man hat eine gewisse Eigenkapitalverzinsung. Und dann hat die EU einen Rechner vorgegeben nach einem Jahr Prozess von irgendeinem Sachverständigen, der an sowas Bescheuertes wie den Swap-Zinssatz angekoppelt ist, der sich täglich ändert. Da hängt es davon ab, an welchem Tag man seinen Antrag stellt, wie viel Mittel man kriegt. Und zwar rechnet der aus, wie hoch dann unter ganz bestimmten irrwitzigen Annahmen nach 40 Jahren die aufsummierte Eigenkapitalverzinsung ist und ob das dann in Augen der EU-Kommission eine Überkompensation ist. Das heißt, dass eine zu hohe Subvention fließt als Ausgleich für diese Sozialbindung. Bei dem sind wir schon auf die Nase gefallen. Da rechnet uns die Landeskreditbank, die Förderbank vor. Ja, bei den jetzigen Bedingungen, das ist ja sehr schön, sie müssen das so wirtschaftlich machen. Es gibt die Vorgabe mit 30% unterm Mietspiegel. Das ist bei 10 Euro Mietspiegel, wären es etwa 7 Euro. Aber sie haben eine viel zu hohe Eigenkapitalverzinsung. Wenn wir die Eigenkapitalverzinsung nehmen würden, die nach diesen Vorgaben zulässig ist, dann dürfte es nur 5,60 Euro dürfte die Miete sein und dann rechnet sich's wieder nicht. Es ist also ein sehr paradoxes Wohnraumförderprogramm.
Und der Einspruch der EU bezieht sich jetzt auf dieses Landeswohnraumförderprogramm, dass ihr damit praktisch zu wirtschaftlich seid, um dieses Förderprogramm in Anspruch zu nehmen.
Genau, das hat einen Deckel vorgegeben und das hat aber die Landeskreditbank entwickelt mit irgendwelchen Gutachtern und das entspricht den EU-Vorgaben und das ist aber eine völlig absurde Rechnung. Das kann nicht funktionieren. Und das Zweite ist, dass aufgrund wieder einer Gesetzesänderung, deren Folgen niemand überblickt hat, jetzt nur noch ausschließlich der Ertragswert anzuwenden ist. Wenn ich jetzt mein Bauvorhaben habe, ich habe 3.000 Euro pro Quadratmeter Kosten und ich komme dann normalerweise auf eine Miete von 10 Euro pro Quadratmeter, muss dann aber 30% oder ein Drittel drunter bleiben. Dann sagt die Landeskreditbank, ja, aber dann ist ja der Beleihungswert gar nicht gegeben, weil die braucht eigentlich einen Beleihungswert, der sich an den 10 Euro, an den Kosten orientiert. Sie schreibt aber vor, dass es runtersubventioniert, also dass die Miete niedriger sein muss. Und dann rechnet sie einem vor, dass dann der Beleihungswert nicht gegeben ist. Und diese Pferdefüße stecken im Landeswohnungsbauprogramm drin und müssen behoben werden. Wir haben in mühsamen Verhandlungen mit Eingaben an den Landtag, ans Wirtschaftsministerium, als Zugeständnis, wohlgemerkt, es war ein Zugeständnis, haben wir jetzt eine Ausnahme für unser Projekt mit der ausdrücklichen mündlichen Hinweisen immer, das ist nicht übertragbar, das ist nur im Einzelfall. Und an genau so einem Punkt sind eigentlich alle, die dieses Programm in Anspruch nehmen
jetzt wollen. Jetzt entnehme ich deinen Ausführungen, aber die Argumentation, auch so eine Quote von 50-prozentigen sozial geförderten Wohnungsbau würde sich nicht lohnen, das stimmt einfach nicht.
Nee, das stimmt nicht. Da ist das Programm, da muss nachgebessert werden und da werden wir auch weiter initiativ werden. Wir würden auch gerne dem Bauverein, der ja heute so geklagt hat, dass er ein laufendes Projekt mit den 50% nicht mehr so verwirklichen kann, würden wir gerne unter die Arme greifen mit unseren Kontakten zu Land und Wirtschaftsministerium, dass die auch eine Ausnahme kriegen. Uns wird ja gesagt, das Land will ja das, die Landeskreditbank will das. Sie werden alles tun, dass es ermöglicht wird. Und damit das allgemein geht muss dann natürlich auch dieses Landeswohnungsbauprogramm entsprechend angepasst werden. Und da ist der Weg nicht zu sagen, das geht nicht, sondern da muss man halt das Landeswohnungsbauprogramm nachbessern. Und dann ist die Wirtschaftlichkeit sehr wohl gegeben. Man hat allerdings die Bindung und man kann nicht das Optimum rausholen, was Investoren gerne rausholen wollen.
Also einfach ein bisschen weniger Profit, aber durchaus wirtschaftlich. Ja. Die Sozialbindungen sind dann wie lange jeweils?
Die sind je nach Programm, also man kann die wählen, dasselbe Programm, man kann die für 15 oder 25 Jahre wählen. Ich finde es eh erstaunlich oder eigentlich skandalös, dass die Freiburger Stadtbank ausgerechnet diese kommunale Wohnungsbaugesellschaft für ihre Projekte die 15 Jahre wählt, während alle anderen privaten Investoren die 25 Jahre machen müssen. Und wir haben Zusatzpunkte gekriegt über eine Verlängerung bis zu 55 Jahren. Und das ist skandalös, dass da der Gemeinderat nicht drauf guckt, dass ihre eigene Gesellschaft auch mindestens an die 55 Jahre rangeht.
Vielleicht abschließend, Stefan, glaubst du, dass diese 50-prozentige Sozialquote im Falle, dass sie auch wirklich bestehen bleibt und nicht in 6 Monaten wieder vom Gemeinderat verworfen wird, glaubst du, dass die wirklich zu mehr bezahlbarem Wohnraum in Freiburg führen könnte?
Das glaube ich, und zwar kann man das erhärten, wenn man sich die Papers anguckt zum Handlungsprogramm Wohnen. Da hat auch die Stadtbau, also der Herr Klausmann, da geschrieben, dass Investoren nicht in den sozialen Wohnungsbau investieren werden, weil die Renditen zu niedrig sind. Die Erfahrungen mit dem Gutleutmatten zeigen, dass sie es sehr wohl machen, auch mit Bindung von 50 oder 30% geförderten Mietwohnungsbau. Sämtliche Grundstücke sind in die Ausschreibung gegangen. Es gab genügend Bieter und die Zuschläge sind entsprechend erteilt worden. Also das stimmt einfach nicht. Das liegt daran, dass dann die Baugebiete eben nicht beliebig vermehrbar sind. Und zähneknirschend gehen die auch daran, weil sie halt Geld anlegen müssen. Da ist ein Druck da und es ist gut, dass die Preise wenigstens gedeckelt sind, wenn auch auf einem sehr hohen Niveau. Aber sie sind gedeckelt, sonst würde man gnadenlos überboten werden, weil dieses viele Kapital eben in Immobilien angelegt sein will.
Am morgigen Freitag, den 12. Juni, wird das Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung im Bundesrat verhandelt. Anlässlich dessen fordert der baden-württembergische Landesdatenschutzbeauftragte Jörg Klingbeil von der grün-roten Landesregierung mehr Widerstand gegen die Vorratsdatenspeicherung. Um über seine Kritik zu sprechen, sind wir jetzt telefonisch mit Jörg Klingbeil verbunden. Ja, vielleicht zu Beginn, was ist Ihre Hauptkritik am aktuellen Gesetzentwurf zur Vorratsdatenspeicherung?
Der aktuelle Gesetzentwurf, der vom Bundesjustizminister und Bundesinnenminister vorgestellt worden ist, von der Bundesregierung am 27. Mai verabschiedet worden ist, begegnet nach wie vor massiven verfassungsrechtlichen Bedenken. Das Bundesverfassungsgericht bereits im Jahr 2010 und dann noch der Europäische Gerichtshof im Jahr 2014 haben da die Messlatte allerdings sehr hochgelegt. Man kann die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs durchaus so interpretieren, dass anlasslose Vorratsdatenspeicherungen nicht möglich sind. Also dass auch Personen erfasst werden, die eben gar keinen Anlass gegeben haben, erfasst zu werden, die gar keine Nähe zu irgendwelchen Straftaten haben. Und das ist ja das Grundprinzip der Vorratsdatenspeicherung, dass erstmal die Daten gesammelt und erfasst werden und dann, wenn Verdachtsmomente kommen, bei den Providern darauf zugegriffen wird. Also da kann man erhebliche Zweifel haben, ob diese Anforderungen des Europäischen Gerichtshofs erfüllt worden sind. Daneben gibt es noch eine ganze Reihe von anderen Kritikpunkten. Werden Berufsgeheimnisträger hinreichend geschützt? Was ist mit diesem neuen Paragraphen der Datenhehlerei? Das ist, denke ich, gerade für Journalisten, auch für Rundfunkstationen vielleicht mal interessant. Was ist denn mit dem Schutz von Informanten oder von Whistleblowern beispielsweise, die auf Missstände hinweisen? Werden die jetzt erfasst oder nicht? Das wird zwar im Gesetzentwurf etwas in Abrede gestellt, weil gesagt wird, da geht es darum, dass jemand mit Informationen Geld verdienen will. Aber so ganz sicher bin ich mir nicht, dass nicht auch solche Konstellationen davon erfasst werden. Deswegen hat ja auch der Deutsche Journalistenverband, übrigens auch wie der Deutsche Anwaltsverein, gegen den Gesetzentwurf erhebliche Bedenken erhoben.
Jetzt hat Grün-Rot, hat Baden-Württemberg im Innenausschuss durch Reinhold Gall trotzdem den Entwurf durchgewunken. Wie beurteilen Sie das grün-rote Verhalten in Sachen Vorratsdatenspeicherung bisher?
Der Gesetzentwurf wurde in drei Ausschüssen beraten, im Innenausschuss, im Rechtsausschuss und im Wirtschaftsausschuss. In allen drei Ausschüssen hat das Land jedenfalls nicht gegen diesen Gesetzentwurf abgestimmt. Ich selber rechne damit, offen gesagt, dass sich die Landesregierung im Bundesrat enthalten wird. Denn in der Koalitionsvereinbarung von Grün und Rot steht drin, dass man bei gravierenden Interessenunterschieden in grundlegenden Dingen, und ich würde sagen, die Vorratsdatenspeicherung gehört dazu, dass man sich da der Stimme enthalten wird. Das ändert angesichts der Mehrheitsverhältnisse aber nichts daran, dass der Gesetzentwurf wahrscheinlich durchgehen wird.
Kommen wir noch zu anderen Datenschutzthemen auch. Letztes Jahr haben Sie im Rahmen Ihres Tätigkeitsberichts die Gesetzesgrundlage zur automatischen Kfz-Kennzeichenerfassung und auch die Datenspeicherung bei der Polizei sogar im Fall von eingestellten Strafverfahren für 2 Jahre kritisiert. Anders als in Niedersachsen werden in Baden-Württemberg auch die Dateien des Landesverfassungsschutzes nicht durchgeforstet, um zu Unrecht gespeicherte Personen aus den Dateien zu streichen. 1 Jahr vor der baden-württembergischen Landtagswahl. Es gibt noch viel zu tun für Grün-Rot in Sachen Datenschutz, oder?
Also in der Tat, im Landesverfassungsschutzgesetz sind beispielsweise immer noch Regelungen drin, die nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zum großen Lauschangriff eigentlich nicht mehr da sein müssen, weil der Schutz des Kernbereichs privater Lebensgestaltung da nicht besonders ausgenommen und geregelt ist. Und es gibt schon noch einige Hausaufgaben, aber ich habe ehrlich gesagt Zweifel, dass diese Landesregierung in dem Bereich jetzt nochmal was ändern wird. Die hat mehrfach Gelegenheit gehabt, das Landesverfassungsschutzgesetz verfassungskonform anzupassen. Das habe ich auch in 2 Tätigkeitsberichten kritisiert. Gut, was die Kennzeichenüberwachung angeht, die Gesetzesgrundlage ist da, praktiziert wird es bisher nicht. Ja, da kann man sich natürlich auch fragen, was soll das denn? Aber an der Ecke bin ich schon ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen.
Zurück zur Vorratsdatenspeicherung. Wird das Gesetz auch bei etwaigen Verfassungsklagen Bestand haben, Ihrer Einschätzung nach?
Also das ist jetzt ein Stück weit Kaffeesatzleserei. Ich gehe davon aus, dass es wieder auf den Prüfstand des Bundesverfassungsgerichts und wahrscheinlich auch des Europäischen Gerichtshofs kommen wird. Es ist auch, denke ich, zu bemängeln, dass die Erforderlichkeit für die Vorratsdatenspeicherung im Grunde immer noch nicht hinreichend belegt ist. Es gab ja im Jahr 2011 ein sehr substanzielles Gutachten des Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Strafrecht in Freiburg, die gesagt haben, dass diese ganzen Fälle, die von der Polizei zusammengetragen worden sind, um die Tauglichkeit dieses Instruments zu bestätigen, im Grunde nur Einzelfälle sind, dass es eher anekdotischen Charakter hat, jedenfalls, dass die Wirksamkeit nicht hinreichend nachgewiesen ist. Und ich denke, die Aussage kann man im Grunde bis heute noch treffen. Es wird zwar immer gesagt, das braucht man zur Terrorabwehr, aber wenn man sich dann vor Augen hält, dass beispielsweise in Frankreich die Vorratsdatenspeicherung ja schon seit Jahr und Tag besteht und dass auch dort diese Maßnahme nicht in der Lage war, die Anschläge auf die Zeitungsredaktion von Charlie Hebdo zu verhindern. Ja. Also da kann man schon sagen, bringt das was? Man kann natürlich auch den Spieß umdrehen und sagen, aus Sicht der Polizei, macht das überhaupt Sinn, jetzt Vorratsdaten zu speichern, wenn beispielsweise E-Mails ausgenommen werden? Das, so ist es ja vorgesehen. Ja. Aber da sind die Datenschützer natürlich froh, dass wenigstens dieser Bereich bisher nicht erfasst werden soll.
Sie haben die Terrorangst erwähnt, auch nach den Anschlägen in Frankreich. In Zeiten, in der so eine Terrorangst allgemein geschürt wird, hat da der Widerstand gegen so etwas wie die Vorratsdatenspeicherung, hat da der Datenschutz im Allgemeinen noch eine Chance?
Das ist natürlich eine gute Frage, aber ich denke, die Freiheit stirbt halt zentimeterweise und Daten oder der Verlust von Freiheit genauso wie der Verlust von Daten oder die Verwendung von Daten, egal ob das jetzt durch staatliche Stellen zwecks Überwachung passiert oder durch Industrieunternehmen zwecks kommerzieller Ausschlachtung, das tut ja nicht weh, ja. Und es ist natürlich klar, in einer Zeit, wo unzählige Menschen ihre privaten Daten in jeder Form zur Verfügung stellen, um kostenlos irgendeinen Dienst eines in der Regel US-Internetkonzerns zu erhalten, da kann man sich natürlich schon fragen, ja, was für Geheimnisse sollen da eigentlich noch geschützt werden? Aber es bleibt dabei, es geht immer wieder um Freiheitsrechte, es geht um Grundrechte und im Verhältnis zum Staat bleibt der Staat beweispflichtig, dass er zu Recht in diese Freiheitsrechte eingreift. Also da sollte man die Schlachtordnung schon im Blick behalten. Und wir müssen uns nicht rechtfertigen, mit wem wir telefonieren und kommunizieren. Das ist gut, denke ich, dass es in Deutschland diesen Gesetzesvorbehalt gibt, dass in einem parlamentarischen Verfahren man sich darüber auseinandersetzen muss und dass die Sicherheitsbehörden sowas nicht durch die kalte Küche einführen können.
Das sagt Jörg Klingbeil. Er ist Landesdatenschutzbeauftragter in Baden-Württemberg. Mit ihm sprachen wir über die Vorratsdatenspeicherung, die am Freitag im Bundesrat verhandelt wird. Und das war's auch wieder mit Fokus Südwest, dem Nachrichten- und Infomagazin Freie Radios aus dem Südwesten, mit der Ausgabe vom Donnerstag, den 11. Juni. Am Mikrofon dafür verantwortlich war Fabian von Radio Dreieckland. Tschüss und auf Wiederhören.